Herzlich willkommen zu Folge 2 von Kapitel 0. Heute habe ich die Autorin Josefine Sonneson zu Gast. Ihr Debütroman Stolpertage erschien 2022 im Carlsen Verlag und wurde bereits mehrfach ausgezeichnet sowie für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2023 nominiert. Heute erzählt sie davon, wie ihr Weg zur Autorin aussah und wie sie heute arbeitet. Ich wünsche ganz viel Spaß beim Zuhören. Dann können wir loslegen.
Okay.
Cool. Hallo Josefine, schön, dass du da bist.
Hallo Jakob.
ich starte mal direkt rein in ein paar schnelle Fragen. Und zwar, was war dein Highlight der letzten Woche?
Mein Highlight der letzten Woche. Also die neue hat ja gerade erst angefangen. Die letzte Woche. Also ein Highlight war auf jeden Fall, ich glaube, das war der Mittwochmorgen. Da bin ich nämlich vor dem Frühstück. Es war warm und schönes Wetter und ich bin vor dem Frühstück. Ich mache selten irgendwas vor dem Frühstück, vor allem außer Haus. Aber ich bin ins Freibad gefahren mit dem Fahrrad und war ein paar Bahnen schwimmen. So als cool. Allererste Sache am Tag und das hat sehr gut getan.
Also bist du kein Morgenmensch?
Ich bin kein Morgenmensch, wenn es zu früh ist. Ich finde, es kann schon nett sein am Morgen, aber ich brauche erstmal so meine Weile, um klarzukommen.
Um in den Tag zu kommen.
Ja.
Okay. Was war dein letzter Fehlkauf?
Fehlkauf? Fehlkauf, boah, schwierig. Ich glaube, ich versuche meistens eher gar nicht so viel zu kaufen generell. Aber doch, okay, was mir einfällt, aber es ist ein banales Beispiel. Ich ernähre mich meistens vegetarisch und ich habe so einen Fleischersatz gekauft vor kurzem. Das war, glaube ich, so eine vegane Hähnchen-irgendwas-Alternative. Und es war ein Fehlkauf, weil es so sehr nach echtem Hähnchen geschmeckt hat, dass es einfach ich das nicht essen konnte.
Oh nein.
Also es schmeckt, ich finde es einfach.
Aber es ist eigentlich das höchste Lob doch fast, oder?
Ja, schon. Wahrscheinlich schon. Aber es schmeckt mir einfach nicht. Also ich finde den echten Geschmack quasi, den echten ursprünglichen, mittlerweile einfach eklig. Ich kann das nicht
das
so gut haben.
Das kenne ich auch, ja.
Genau, deswegen vielleicht war das mein letzter Fehlkauf.
Okay, sehr gut. Du bist ja Autorin und AutorInnen sind ja auch für ihre blühende Fantasie bekannt.
Ist das so?
Würde ich jetzt mal so frei behaupten.
Okay.
Kannst du dich noch an deinen lustigsten oder verrücktesten Traum erinnern?
Ich finde Träume mega spannend. Also generell, ich träume super viel. Ich träume sehr wirr und absurd. Meistens surreal irgendwie. Und so vielschichtig. Teilweise habe ich das Gefühl, mein Unterbewusstsein ist so, möchte mir ganz viele Metaphern da nachts irgendwie um die Ohren hauen, damit ich da mal ordentlich drüber nachdenke über irgendwelche Sachen. einen verrücktesten oder lustigsten? Also sie sind vor allem oft einfach absurd und durcheinander und ein bisschen zu viel.
Würdest du auch sagen, du träumst über das, was du schreibst, also das, was dich irgendwie gerade so kreativ beschäftigt?
Ich glaube, so richtig plakativ ist mir das noch nicht passiert, dass ich über irgendwas geträumt habe, was ich auch schon geschrieben habe oder gerade dabei war. Ich glaube, ich habe mich eine Zeit lang mit luzidem Träumen beschäftigt, weil ich es mega spannend fand und habe auch viel darüber gelesen und so, habe Traumtagebuch geschrieben. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gemacht hast, aber wenn man Träume aufschreibt, dann wird halt die Erinnerung auch immer besser. Also mit einer Weile. Genau, und dann hatte ich einmal einen Traum, der ist vielleicht nicht so richtig lustig, sondern fast eher gruselig, aber auf jeden Fall ein bisschen verrückt. Und da habe ich dann im Traum daran gezweifelt, an dem, was passiert ist, weil es, wie so oft, absurd und surreal war. Und habe dann im Traum eine andere Person, die im Traum anwesend war, gefragt, was sie denn dazu meint, dass das, was gerade passiert, ja eigentlich nicht sein kann und ob das nicht vielleicht doch ein Traum ist. Weil irgendwie war ich nicht in der Lage, selber da ein Urteil zu fällen und musste eben deswegen diese andere Person fragen. Und die hat mich dann todernst angeguckt, mich an den Schultern gefasst und hat gesagt, nein, du träumst nicht. Und dann bin ich aufgewacht.
Oh, das war gruselig.
Das war echt, boah, also irgendwie weiß man ja dann doch, wann man dann wirklich wach ist. Irgendwie ist das ja so ein anderes Körpergefühl.
Ja.
Aber trotzdem zuerst, ich war extrem verwirrt. Ich war so verwirrt, weil worauf soll ich mich denn sonst noch verlassen können, wenn die andere Person da mir ja. also irgendwie
ist ja total nicht spannend.
Die Wahrheit sagt, ja.
Ich wollte gar nicht so ein großes Fass aufmachen. Ja. Aber ja,
sehr cool. Ja, ich finde Träume sehr spannend. Ich finde das sehr einladend, um viel darüber
ja.
zu reden oder nachzudenken.
Wir kommen zu dir als Person.
Okay.
Und zwar, wann ist dir bewusst geworden, dass du Autorin werden wolltest?
Ich habe eigentlich eine sehr klare Antwort darauf, aber ich tue mir manchmal schwer, die so zu sagen, weil es auch ein Klischee ist.
Mhm.
Also ich wollte tatsächlich schon Autorin werden, als ich 7 Jahre alt war und gerade gelernt habe zu schreiben oder gerade so schreiben konnte. Ich kann dir nicht sagen, warum. Ich weiß nicht mehr, wieso. Aber dieser Wunsch war sehr doll und sehr konkret und sehr klar.
Mhm.
Und ich habe auch in der Grundschule ganz viel geschrieben. Also mir so Geschichten ausgedacht oder Geschichten, die ich toll fand, kopiert. Genau, also von daher gab es den Wunsch oder dass mir das bewusst war, dass ich das werden möchte, schon sehr früh. Ich habe den dann aber erstmal wieder vergessen. Und dann kam der, glaube ich, so konkret zurück, dass mir das bewusst war, dass ich das jetzt auch probieren will. Das ist ja der nächste Schritt, das
ja.
zu wollen und das dann wirklich zu versuchen. Das kam, würde ich sagen, erst im Studium vor, ja, vielleicht so vor 7, 8 Jahren.
Okay. Und heißt letztlich, ab dem Zeitpunkt, wo du gelesen hast, hattest du auch schon so diesen Drang, selber zu schreiben und deine eigene Kreativität irgendwie rauszulassen?
Ich habe, bevor ich in die Schule gekommen bin, sehr viel gemalt. Also ich glaube, dieses sich irgendwie ausdrücken mit etwas wie einem Stift in der Hand, das gab es auch schon vor dem Schreiben. Und tatsächlich hat das Schreiben dann aber, sobald ich das so mehr oder weniger gelernt hatte, das Malen komplett abgelöst.
Mhm.
Das heißt auch, dass ich jetzt mit meinen darstellenden künstlerischen Fähigkeiten ungefähr auf dem Stand einer 7-Jährigen bin.
Ach, das glaube ich nicht. Aber vielleicht solltest du dann deine Cover doch lieber wen anders machen lassen.
Ja, auf jeden Fall.
Sehr gut. Gibt es Bücher aus deiner Kindheit oder Jugend, die dich besonders geprägt haben?
Ja, auf jeden Fall. Ich finde es aber super schwer, mich da einzugrenzen und zu entscheiden. Das ist, finde ich, so ähnlich wie mit der Frage nach den Lieblingsbüchern. Da kann ich mich auch immer nicht entscheiden. Aber es gibt auf jeden Fall welche. Also ich würde sagen, so ein bisschen Klassiker von Astrid Lindgren. Die mhm. waren auf jeden Fall sehr präsent und irgendwie haben, glaube ich, nachhaltig Eindruck hinterlassen. Ich habe sehr viel und sehr gerne Cornelia Funke gelesen. Der Herr der Diebe zum Beispiel, den habe ich auch letztens nochmal gelesen, das Buch. Und finde es immer noch super toll. Was noch? Momo, auch noch so ein Klassiker,
Momo
der,
glaube ich,
toll. Lange nachwirkt und das man immer wieder lesen kann. Ja, ich glaube, das allererste Buch, was ich so bewusst selber gelesen habe, also auch so in der Grundschulzeit, war ein Buch, das eigentlich ein Buch mit großen Fotografien war. Wie war der Titel? Ich glaube, Tippi Degré oder so. Kennst du das?
Nee, kenne ich nicht.
Ist auf jeden Fall, also Tippi Degré ist eine mittlerweile junge Frau, glaube ich, ein bisschen älter als ich, die in Namibia aufgewachsen ist, weil ihre Eltern Naturfotografen waren. Und dieses Buch besteht eben aus Bildern von Tippi, also als Kind, mit wilden Tieren. Und Tippi hat von sich selber gesagt, dass sie mit Tieren sprechen kann und hat dieses Buch auch selber geschrieben. Ich glaube, das waren die zwei Sachen, die mich total daran fasziniert haben als Kind, dass es ein Buch gab von einem Mädchen, das so alt war wie ich quasi,
ja.
dass das selber geschrieben hat, plus diese Bilder von, also super schöne Naturaufnahmen und mit den Tieren und dass sie mit Tieren sprechen konnte, das war eigentlich das Highlight quasi. Das ja, hätte ich auch gerne gekonnt und habe mir vielleicht auch manchmal eingebildet, ich könnte das. Ja.
Wäre eine schöne Fähigkeit.
Ja.
Und du hast erzählt, dass du selber schon früh sozusagen selbst kleine Sachen geschrieben hast oder Bilder gemalt hast. Kannst du dich noch an deine ersten Texte selber erinnern?
Ja, also in der Grundschule sind sehr viele Texte entstanden. Ich habe, glaube ich, eben schon gesagt, dass ich teilweise oder vor allem am Anfang oft viel kopiert habe. Das sind auch ein paar Texte, an die ich mich noch erinnere. Also kopiert heißt sowas wie, wir hatten ein Puppenspiel zu Gast in der Grundschule und haben uns das alle angeguckt. Und danach habe ich eine Geschichte geschrieben und mir in Anführungszeichen selber ausgedacht, die hieß Der Kasper und sein weißer Hase. Und ich habe im Grunde die Geschichte des Puppentheaters, was wir gesehen haben, nochmal selber schriftlich nochmal zusammengefasst. Das habe ich, glaube ich, sehr viel gemacht.
Ja. Liest du diese Texte heute noch gerne?
Ich lese das heute eigentlich nicht mehr. Das ist, glaube ich, meine ehrliche Antwort darauf. Aber ich habe das schon nochmal durchgeblättert. Ist jetzt schon eine Weile her, aber ja, es ist irgendwie lustig und nett, aber ich glaube, an manchen Stellen habe ich auch gemerkt, dass es halt so eine Mischung ist aus, da ist ein Kind, das schreibt halt einfach gerne und probiert sich da drin aus. Und aber auch, das ist ein Kind, das verarbeitet irgendwie die Sachen, die es gerade erlebt. Mhm. Also in so einem biografischen Aspekt fand ich das jetzt noch spannend. Ansonsten, naja, es sind halt so erste Klasse Texte.
Ja, klar. Aber da sind wir wieder beim Verarbeiten, wir sind wieder beim Thema Traum.
Stimmt, ne? Ja.
Sehr schön. Okay, was würdest du sagen, was treibt dich an, Geschichten zu erzählen?
Oh, die Frage finde ich gar nicht so einfach. Ich glaube, es gibt einen Anteil in mir oder etwas, das muss irgendwie schreiben. Also es gibt wie so ein Grundbedürfnis, was ich habe und da zählt das Schreiben. Also das Schreiben ist einfach wie ein Grundbedürfnis irgendwie. Ich muss das machen. Mhm. Ich brauche das. Genau, das ist aber nochmal was anderes, als was mich antreibt. Ich würde sagen, alles, wenn man ein bisschen beobachtend durch die Welt läuft, ist irgendwie voll von Geschichten. Und dadurch finde ich sehr einladend, davon irgendwelche aufzugreifen und die zu erzählen. Also ich habe das Gefühl, alles ist eigentlich voll davon und möchte auch gerne erzählt werden.
Ja, ist für dich wichtiger, was du erzählst oder wie du es erzählst?
Oh, ich glaube, bewusst kann ich das gar nicht beantworten. Also ich glaube nicht, dass mir bewusst irgendwas eins davon wichtiger ist. Mhm. Ich glaube, mir ist sehr wichtig, wie. Einfach nur, weil ich so viel Spaß daran habe, wie etwas formuliert ist oder wie etwas erzählt ist oder wie das klingt oder ja.
Kommt es auch vor, dass du quasi beim Schreiben schon eine bestimmte Message im Kopf hast, die du überbringen möchtest, oder kommt das viel von alleine? Also dass du quasi einfach schreibst und merkst, okay, das wollte Josephine damit ausdrücken.
Ich glaube, die klarste Antwort darauf ist nee. Mhm. Es gibt, glaube ich, bisher nie den Punkt, wo ich am Anfang oder während des Schreibens denke, das möchte ich jetzt damit rüberbringen oder das möchte ich damit auslösen. Na, das vielleicht noch eher. Aber also so eine Message, ich glaube, das gibt's eigentlich nie. Ich glaube, das fände ich auch ein bisschen schade, weil ich glaube, Texte, die so sehr eine Message wollen, das sind dann vielleicht didaktische Texte oder so. Und die bereiten mir, glaube ich, nicht so viel Freude.
Ja, das kann ich verstehen. Und genau, du hast jetzt schon verschiedene AutorInnen aufgezählt, die du gerne schon früher gelesen hast und du liest heute sicherlich auch noch gerne. Hast du bestimmte Bücher oder Personen, die für dich irgendwie auch eine Vorbildsfunktion haben?
Ja, jetzt muss ich mich wieder für irgendwelche entscheiden, ne? Und eingrenzen. Natürlich habe ich Vorbilder oder zumindest AutorInnen und Menschen, die mich mit ihrer Person oder vor allem mit ihrem Schreiben faszinieren und beeindrucken. Genau, ich weiß nicht, ob ich glaube, so richtig eine Person komplett als Vorbild habe ich vielleicht gar nicht, aber es gibt auf jeden Fall Menschen, die mich, ja, wie gesagt, faszinieren und beeindrucken oder die ich toll finde. Ich würde am liebsten jetzt ganz schnell reden, um so viele Namen wie möglich dann unterzubringen, aber ich versuche mich zu begrenzen. Ich fand schon immer oder schon sehr lange Tamara Bach sehr toll, wie sie schreibt. Mittlerweile kenne ich sie auch als Person und das ist mega schön. Sie ist auch als Person richtig toll. Ich mag sehr das Schreiben oder den Ton von Mariana Leki. Lisa Krusche finde ich auch gut. Dieter Zipfel. Liebe ich den Humor, glaube ich. Ich finde, Dieter Zipfel hat so einen Humor, den... ich weiß nicht, da kann man es schwer mit einem Finger drauf deuten, aber er springt einen irgendwie so an. ich beende diese Liste jetzt hier. Aber betone, dass da noch ganz viele nicht genannt wurden jetzt, die ich am liebsten alle noch genannt hätte.
Das muss keiner beleidigt sein. Okay. Sehr gut. Du hast bereits ein Grundstudium in der Philosophie abgelegt und studierst bis heute literarisches Schreiben und Lektorieren. Andere Autoren haben vielleicht gar nichts oder was vollkommen anderes studiert. Was würdest du sagen, was für einen Einfluss hatte dein Studium auf dein heutiges Schreiben?
Also erstmal gab es ja das Philosophiestudium. Ich würde sagen, das hat mein Schreiben auf jeden Fall beeinflusst, weil es durch das philosophische Schreiben oder philosophische Texte lesen natürlich so ein Wechselspiel gab zwischen, wie nehme ich die Welt wahr oder wie schaue ich auf Dinge oder Zustände oder Gegebenheiten in der Welt mit einem philosophischen Blick. Mhm. Und eben auch, wie schaue ich auf Sprache aus einem sprachphilosophischen Blickwinkel. Und ich glaube, das hat meine literarischen Texte teilweise philosophischer gemacht und umgekehrt aber auch dadurch, dass ich immer schon auch nebenbei geschrieben habe, also eher für mich selber, aber eben literarischer geschrieben, hat das oft die philosophischen Arbeiten, die da während des Studiums entstanden sind, immer mit so einem Hauch literarisch gemacht in der Ausarbeitung, glaube ich. genau, und das zweite Studium, das des literarischen Schreibens, das finde ich schwierig, kurz auf den Punkt zu bringen. Aber ich glaube, was es mir vor allem bedeutet, ist ein sehr großer, sehr schöner Raum für Austausch mit anderen Menschen, die auch schreiben, was extrem wertvoll ist, weil ja das Schreiben selber ja irgendwie eine Tätigkeit ist, die man doch dann immer mit sich selber ausmachen muss im Kern, mit allem Positiven und Schwierigen, was das mit sich bringt. Genau, und das Studium ist eben voll der offene und gute Raum gewesen für mich, um gemeinsam im Austausch mit anderen sich auszuprobieren, ganz viel zu lesen, sich gegenseitig Texte zu zeigen, da gemeinsam mutig zu sein, sich damit zu zeigen, mit den Sachen, die man selber geschrieben hat. Aber auch zu lernen, dass ein Text quasi immer entsteht und im Prozess ist und sich immer weiterentwickeln kann. Das habe ich, glaube ich, auch im Studium gelernt. Genau, dass, ja, dass sich da noch viel weiterentwickelt, wenn man einmal was geschrieben hat in der Überarbeitung und so.
Also haben dich vielleicht auch teilweise die Menschen, die mit dir studiert haben, geprägt und nicht nur das Studium selbst?
Auf jeden Fall, ja. Sehr tolle Menschen auch.
Okay, cool. Genau, ich möchte versuchen, dass du einen kleinen Einblick in deine Arbeit auch gibst, weil viele Menschen sicherlich einfach interessiert, wie so ein Manuskript entsteht. Und ich denke mal, verschiedene AutorInnen gehen da auch ganz unterschiedlich ran. Und vielleicht kannst du ja mal aus deiner Perspektive sagen, wie sieht so dein Tag aus oder dein Arbeitsalltag, wenn du gerade dabei bist, ein Manuskript zu schreiben?
Ja, Arbeitsalltag. ich habe auf jeden Fall mittlerweile verstanden, dass sehr viel um Routinen geht. Das predigen gefühlt ja auch alle, wenn man mit Leuten redet, die selber schreiben. Das heißt, so mein Arbeitsalltag ist geprägt von so Routinen, wie ich lege eine Uhrzeit fest am Vormittag, weil ich mich vormittags besser konzentrieren kann, zu der ich mich an den Schreibtisch setze. Dann lege ich fest, wann ich Pausen mache, weil das vergesse ich manchmal. Und dann kann man sich irgendwann nicht mehr konzentrieren, weil man keine Pause vorher gemacht hat. So Sachen. genau, das heißt, was genau ich denn am Schreibtisch mache, ist ein bisschen abhängig von der Phase, in der ich gerade stecke sozusagen. Also ob es gerade, wenn es überhaupt gibt, sowas wie reine Schreibphase ist oder so. Oder Überarbeitung oder ob ich irgendwelche Lesungen vorbereiten muss. Oder ich verbringe tatsächlich auch sehr viel Zeit mit E-Mails schreiben.
Ja.
Und so bürokratische Sachen machen. Genau, viel mehr, als ich glaube, als mir jemals vorher bewusst war, wie lange das dauern würde, wenn man so selbstständig ist. Der ganze bürokratische Beikram. Ja, im besten Fall gehe ich vom Schreibtisch wieder weg, wenn es noch nicht dunkel ist.
Oh nein.
Im Sommer geht das sehr gut. Ja, ja, das klingt jetzt hart. Ich glaube, ich hatte im Winter so eine Phase, da war das echt, also echt hart. Ich kann, das weißt du jetzt auch schon von mir, ich kann nicht so mega früh aufstehen.
Mhm.
Genau, das heißt, ich bin dann zwar vormittags am Schreibtisch, aber nicht super früh am Morgen. Und an so einem Wintertag ist dann einfach schnell mal das ganze Licht schon weg. Mhm. Ja.
Und setzt du dir irgendwie ein Ziel, ob du einen bestimmten Inhalt heute schreiben möchtest oder eine bestimmte Menge schreiben möchtest, oder ist das ganz nach Tagesform offen?
Auch das ist ein bisschen abhängig von der Phase. Ich glaube, was ich mir eher setze anstelle eines Inhalts, den ich schreiben will, ist, wie lange ich an etwas schreiben möchte. Weil ich glaube, ich gemerkt habe, dass es besser funktioniert, mir zu sagen, ich arbeite jetzt 60 Minuten am Stück, danach mache ich 10 Minuten Pause, dann setze ich mich nochmal 60 Minuten dran und dann kann es sein, dass in diesen insgesamt 120 Minuten reiner quasi Arbeit am Text, dass da 5 Seiten entstehen. Das ist selten, aber es kann passieren. Oder, naja, dass ich halt die meiste Zeit diese 3 Sätze hin und her gewendet habe und zwischendurch mal gekürzt und am Ende bleibt doch nur noch einer stehen nach diesen 2 Stunden. Das kann auch sein. Genau, aber die Festlegung ist eher wie lange statt wie viel.
Okay. Und bist du da sehr perfektionistisch oder wenn du von 3 Sätzen sprichst?
Ja, ich glaube, das kann passieren.
Okay.
Ich bin auf jeden Fall oft sehr streng mit mir und dem Text, glaube ich. Und stresse mich manchmal auch. Das ist nochmal was anderes, der Stress oder die Strenge. Aber ja, ich glaube, ich kann da sehr penibel sein mit einzelnen Worten manchmal.
Das gehört vielleicht auch einfach dazu. ja, du hast es vorhin schon angesprochen, dass man Schreiben letztlich sehr viel mit sich selber ausmacht. Ja, ist es besonders schwierig sozusagen in deinem Berufsfeld auch so soziale Kontakte und Ähnliches aufrechtzuerhalten?
Soziale Kontakte aufrechterhalten finde ich nicht schwer. Ich würde sogar eher sagen, ich brauche das dadurch, dass die Arbeit so viel mit mir alleine stattfindet, ja gerade deswegen noch umso mehr. Genau, nee, schwer fällt mir das nicht. Es ist eher wohltuend und wichtig, dass es das neben dieser vielen Arbeit alleine auch gibt, einfach als Total. Ausgleich und als generelle Freude an Mitmenschen.
Ja, ja, ja. Ist vielleicht ja auch eine Inspiration manchmal.
Auf jeden Fall. Also das habe ich schon auch in diesem Studium, aber auch außerhalb erfahren, also sehr doll selber erfahren, dass wie gut das tun kann, mit einem Text dann eben doch nicht allein zu bleiben, sondern mit jemandem darüber zu sprechen oder ja, sich darüber auszutauschen. Das kann dem Text und der Person, die dran schreibt, sehr gut tun.
Mhm. Und was würdest du generell sagen? Wie kommst du auf Ideen? Was inspiriert dich, abgesehen von deinen Mitmenschen?
Das ist eine Frage, die stellen die Kinder bei den Lesungen immer. Ich glaube, es gibt keine Lesung, wo diese Frage nicht kommt.
Das ist ja auch eine interessante Frage.
Woher kommen deine Ideen? Ja, es ist auch eine interessante Frage, aber ich weiß trotzdem nicht so richtig eine Antwort darauf, weil Ideen schon auch irgendwie eine seltsame Sache sind. Keine Ahnung, wo die herkommen. Manchmal kommen die auch nicht.
Ja.
Ich weiß nicht, ich glaube, was ich den Kindern oft sage, und vielleicht ist es bisher die Antwort, die ich darauf gefunden habe, die mir am meisten gefällt oder wo ich denke, die passt vielleicht am ehesten, ist, dass ich glaube, wenn man Dinge beobachtet und so ein bisschen draußen herumläuft, ganz viele Ideen bekommen kann. Also die kommen quasi zu einem, die Ideen. Und die kommen aber auch eher dann, wenn man nicht nach denen sucht. Das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit manchmal. Also ja, ich plädiere sehr für das Notizbuch, das man immer dabei hat, um, falls dann eine Idee mal gedenkt, vorbeizukommen, die direkt aufgeschrieben werden kann.
Okay, also machst du das noch ganz analog und nicht mit dem Handy?
Das mache ich tatsächlich analog, ja.
Spannend, okay. Okay, mich würde noch interessieren, wie sehr du Geschichten im Voraus planst. Also gehst du auch unterschiedlich ran bei verschiedenen Projekten? Hast du einen Plot vor Augen oder wie machst du das?
Auch spannende Frage und auch eine Sache, über die ich schon sehr viel nachgedacht habe und sehr viel nachdenken musste, weil ich eine sehr große Chaotin bin, vor allem in meinem Schreibprozess. Vielleicht sonst eigentlich gar nicht so sehr, wenn ich mal so drüber nachdenke. Mhm. Aber in diesem Schreibprozess gibt es auf jeden Fall viel Chaos mit dabei, in mir und um mich herum. Und das heißt konkret, ich plotte sehr wenig. Ich habe auch oft eher das Gefühl, ich kann das gar nicht. So Sätze sind natürlich nicht hilfreich, wenn man denkt, man kann irgendwas nicht. Aber ja, ich plotte auf jeden Fall wenig im Vorhinein, sondern schreibe meistens bisher immer eher drauf los, weil mich dann vielleicht eine Situation interessiert oder ein Satz oder eine Stimmung. Also das sind eher so Momente, von denen bei mir aus das Schreiben losgeht. Jetzt im Gegensatz zu so einem vorgefassten Plan oder einem Plotgerüst oder so. Das heißt aber auch, dass erstmal ganz viel Text entsteht, unchronologisch und chaotisch und teilweise nicht zusammenhängt, oder ich habe zumindest keine Ahnung, wie das zusammenhängen soll. Und die Ordnung muss ich dann im Nachhinein schaffen. Und das ist manchmal schwer.
Kannst du da dein Zeitverhältnis sozusagen einschätzen, sozusagen wie viel Zeit verbringst du mit Schreiben und wie viel mit Organisieren, also Reorganisieren der Texte?
Boah, schwierig. Ich glaube, da habe ich noch nie so genau drüber nachgedacht. Ich verbringe auf jeden Fall mehr Zeit mit Schreiben und drauf losschreiben. Es ist schon auch manchmal so, dass sich durch das Schreiben und Weiterschreiben dann doch Sachen ergeben. Im besten Fall. und was dazu vielleicht auch wichtig ist zu sagen, ich bin ja mit dem Ordnen mittlerweile nicht ganz alleine. Also es gibt ja tolle Menschen aus diesem Verlag zum Beispiel, die mit mir, also die wunderbar geordnet sind und nicht so chaoten wie ich. Und die mir da, ja, wenn ich danach frage und das möchte, mir dabei helfen, ein bisschen Ordnung in mein Chaos reinzubringen. Und ja, darüber bin ich sehr dankbar und das hat auf jeden Fall den Prozess verkürzt, den Prozess des Ordnens, ja, der vielleicht sonst, wenn ich allein gewesen wäre, noch viel länger gedauert hätte.
Und dieses Drauf-Losschreiben, passiert das auch mit deinen Figuren, dass die sich erst mit deinem Schreiben irgendwie entwickeln oder hast du da vielleicht doch eine Figur im Kopf, die du zeichnen möchtest?
Die entwickeln sich auf jeden Fall während des Schreibens noch. Ich würde sagen, die bekommen halt immer mehr und mehr eine Stimme. Also mit der Stimme fängt es vielleicht auch an, dass ich wie so weiß, wie die sprechen würden und ausprobiere im Schreiben, wie die auf Dinge reagieren. Genau, und trotzdem entwickeln die sich natürlich irgendwie weiter. Ich glaube aber, dass es bisher immer einen Punkt gab, wo ich das Gefühl hatte, ich weiß jetzt, wer die sind. Und es gibt die jetzt irgendwie so. Wie so Wesen, die so unsichtbar neben mir rumlaufen, wenn ich will. Also wie so, ja, ich glaube, ich wüsste jetzt irgendwie, was die machen, wenn die hier im Raum wären oder so.
Okay.
Aber da müssen die sich natürlich auch erstmal hinentwickeln.
Okay, ja, die müssen erstmal in diesen Raum kommen. Ja. Und Okay, ich denke mal, also es sagen ja eigentlich alle AutorInnen, dass sie nicht selber die Stimme sind, die sie schreiben. Aber trotzdem denke ich mal, werden verschiedene Erfahrungen, die du selbst gemacht hast, auch vielleicht irgendwie um zwei Ecken in deine Bücher einfließen. Was würdest du sagen, wie viel von deinem eigenen Leben oder von deiner eigenen Person steckt in deinen Texten?
Also erstmal vorweg, ja, das sind fiktive Texte, auf jeden Fall. Und das ist mir auch wichtig. Und ich glaube, deswegen macht es auch so viel Spaß, weil es Fiktion ist. aber natürlich, und das will ich überhaupt nicht leugnen, stecke ich in diesen Texten immer drin. Ich glaube auch nicht, dass ich mich selbst unter größter Anstrengung da komplett rausnehmen könnte aus dem, was ich schreibe.
Ja.
Was das konkret ist, weiß ich nicht, ob ich das so gut konkret benennen kann. Und es variiert bestimmt auch ein bisschen von Geschichte zu Geschichte, aber es gibt vielleicht so generelle Themen, die mich interessieren, weil sie mich persönlich auch interessieren, die dann irgendwie in die Geschichten mit einfließen. Oder Charakterzüge von Menschen, die ich irgendwie von Menschen aus meinem echten Leben kenne oder mag oder nicht mag oder abwandle oder... Also natürlich bediene ich mich meiner persönlichen Beobachtungen und Erfahrungen auch und die fließen mit ein, klar.
Und wenn du so sagst, du erschaffst quasi eine fiktive Figur und wüsstest, was sie jetzt hier machen... Was würdest du sagen, wie viel hat das auch mit Empathie zu tun, sich in so eine fremde Person ja eigentlich hineinzuversetzen und sich zu überlegen, was würde die jetzt fühlen oder was würde die jetzt machen?
Ich würde sagen, Empathie ist immer gut. Deswegen kann mit Sicherheit nicht schaden. Ich glaube, ich finde es schwierig, das darauf zu beschränken. Also ich glaube, man braucht bestimmt vieles. Ich glaube, Empathie kann dazugehören. Ich glaube, es braucht aber vor allem auch wie so eine Freude oder ein generelles Interesse am Menschen oder so.
Oder an den Menschen, über die du schreibst?
Das sowieso, ja, natürlich. Das ist Grundbedingung.
Kommt es auch mal vor, dass du irgendwie mit dem Schreiben fertig bist und dir trotzdem die Geschichten weiter noch im Kopf herumschwirren?
Auf jeden Fall. Die schwirren manchmal, wenn es gut läuft, im positiven Sinne noch weiter mit, dass ich mich freue über das, was gerade passiert ist in der Geschichte. Aber es gibt auf jeden Fall auch Momente im Schreiben, wo die einen nicht loslassen, weil es gerade schwierig ist. Aber sie sind auf jeden Fall ständig dabei, ja.
Okay. Und sind sie auch manchmal da, wenn du sie am liebsten vielleicht abschalten wollen würdest?
Das mit dem Abschalten ist ein sehr gutes Stichwort. Ich glaube, das ist was ich noch ein bisschen lernen muss. Ich bin ja manchmal, denke ich, zum Glück, manchmal ist es herausfordernd, aber jedenfalls bin ich noch, irgendwie so am Anfang. Das erste Buch ist jetzt vor 2 Jahren erschienen und es fängt immer noch alles gerade an, habe ich das Gefühl. Mhm. Jetzt bin ich ein bisschen abgeschwiffen, aber ich glaube deswegen und hoffe, dass ich in viele Dinge noch reinwachsen kann. Und in das Abschalten zum Beispiel will ich gerne noch reinwachsen.
Ja, das kann ich gut nachvollziehen. Hast du manchmal auch Schreibblockaden?
So richtige Blockaden, wo gar nichts mehr geht, hatte ich bisher zum Glück noch nicht. Es gibt auf jeden Fall Schwierigkeiten, immer mal wieder. Und ich bin sehr gut darin, mir selber im Weg zu stehen. Das ist auf jeden Fall auch schon irgendeine Art von Blockade, Selbstblockade oder so. wahrscheinlich wäre es keine Blockade, wenn ich dir jetzt ganz genau erklären könnte, warum und woran das liegt, weil dann wäre sie vielleicht gar nicht mehr da. Aber ich glaube, so eine Art innerer Druck, den ich mir vor allem selber mache und besonders gut selber mache, oder Stress im Umgang mit Fristen oder irgendwie sehr, sehr, sehr selbstkritisch sein, das heißt halt mit den Texten, das steht mir schon manchmal auch im Weg.
Ja, das ist nachvollziehbar. Verwendest du das, also du sagst ja schon, du schreibst viel durcheinander. Musst du auch viel von dem, was du schreibst, quasi im Nachhinein löschen? Also welchen Anteil bekommt man überhaupt am Ende zu lesen?
Es wird sehr viel gelöscht, ja.
Ja.
Aber gar nicht unbedingt, weil es vom großen Kritiker aussortiert wird, sondern eher, weil ich mittlerweile das Gefühl habe, löschen ist Teil von meinem Schreibprozess. Also ich produziere super viel und schreibe super viel durcheinander, wie schon gesagt, und chaotisch. Und deswegen geht es quasi damit einher, dass einfach auch immer mal wieder aussortiert wird zwischendurch. Ich glaube, daran bin ich auch tatsächlich schon besser geworden. Also einfach Texte oder Passagen wieder loszulassen und zu löschen.
Ja, ja. Also zu lernen, nicht mehr hinter alten Texten hinterher zu trauern.
Ja, manchmal trauert man schon ein kleines bisschen, aber es ist trotzdem richtig und wichtig, sie gehen zu lassen.
Man muss sie auch nicht unbedingt löschen, vielleicht nur nicht in das Manuskript übernehmen.
Ja.
Okay, und wir springen jetzt mal an den Zeitpunkt, wo du quasi ein fertiges Manuskript vor dir hast oder semi-fertig, sagen wir es so. Was passiert dann noch? Wie arbeitest du mit dem Verlag jetzt zusammen, dass daraus ein fertiges Buch wird?
Also wenn das Manuskript soweit fertig ist, dann liest es erstmal meine Lektorin. Und ich glaube, sie liest es mehrmals. Ich bin mir ziemlich sicher, sie liest es mehrmals. Und sie liest es so gründlich wie sonst niemand. Das ist sehr toll und krass irgendwie, weil sie dadurch zu einer Gesprächspartnerin oder eigentlich fast schon Mitarbeiterin am Text wird, die sonst halt einfach nach diesem ganzen und vielen, ich bin damit mit mir selbst zugange, halt so nicht gibt vorher.
Ja.
Genau, das heißt, der Text wird von ihr mehrmals durchgelesen und kommentiert an verschiedensten Stellen und dann kriege ich das alles zurück. Und es sind oft so Kommentare, die sehr wohlwollend sind und wenn Kritik oder Fragen aufkommen, dann immer so geäußert werden, dass es klar ist, dass der Text sich noch bewegt und dass alles, was sie anmerkt, wie ein Angebot ist, in welche Richtung ich nochmal weiterdenken könnte oder was ich nochmal ausprobieren könnte. Und oft sind das Sachen, die einfach helfen oder die an Stellen, wo ich selber weiß, da ist es irgendwie noch holprig, nochmal ein klarer, anderer, geordneterer Blick drauf geguckt hat und dabei hilft, da noch was runder zu machen vielleicht.
Okay, also ist es auch so eine Hilfe, aus deiner eigenen Perspektive sozusagen herauszukommen und nochmal ein zweites Paar Augen zu bekommen, was vielleicht hilft, noch einige Sachen zu sehen, die du vielleicht übersehen hast bis dahin?
Es ist auf jeden Fall eine Hilfe. Es ist aber auch vor allem ein sehr angenehmes Wechselspiel irgendwie, weil der Text dadurch irgendwie lebendig bleibt und nochmal besprochen wird. Und ich glaube, das tut dem oder den meisten Texten generell sehr gut, wenn sie einfach nochmal besprochen werden. Ja, oder weitergedacht oder so.
Okay, und nun hast du jetzt ja im Karls Verlag dein erstes Buch, das ist schon erwähnt, vor 2 Jahren veröffentlicht. Stolpertage heißt es. Und du hast dafür nicht nur das Kranichsteiner Jugendliteraturstipendium erhalten, sondern wurdest auch für den Deutschen Jugendliteraturpreis 2023 nominiert. Hier kommt einmal eine kurze Info aus dem Off, da Josephine und ich gleich über Stolpertage sprechen, allerdings gar nicht genauer erklären, worum es eigentlich in dem Buch geht. Und zwar dreht sich die Geschichte um die 13-jährige Jette, die, wie der Titel bereits erahnen lässt, Stolpertage erlebt. Was heißt Stolpertage jetzt genau? Naja, das kann man am besten nachvollziehen, wenn man Seite für Seite in Jettes Gedanken- und Gefühlswelt eintaucht. Sie muss umziehen, ihre Eltern haben sich getrennt, ihr Opa liegt im Sterben und nichts in ihrem Leben ist mehr so, wie es einmal war. Wie man so ein Stolpern erleben kann und was daraus entstehen kann, davon handelt das Buch, um das es jetzt geht. Weiter geht's. Was hast du aus deiner Sicht mit diesem Debüt richtig gemacht?
Ich finde es so schwer, darauf zu antworten, weil ich glaube, ich sehr schlecht bin mit so Selbstlob oder was auch immer du gerne jetzt von mir hören willst. Ich glaube, ich finde es super schwierig zu sagen, was ich richtig gemacht habe, weil das so ein bisschen impliziert, andere Leute hätten irgendwas falsch gemacht, wenn sie es nicht hinkriegen sozusagen. Und das glaube ich, das stimmt einfach nicht, weil in dieser Buchwelt und wenn man versucht, was zu veröffentlichen, auch echt viel Glück mitspielt. Und das hatte ich. Mhm. Und wenn man Glück hat, hat man ja nicht irgendwas richtig gemacht, sondern man hat halt einfach Glück. Und das hatte ich auf jeden Fall auch. Genau, das vorweg. Ich glaube, was Leuten an dem, was ich da geschrieben habe, gefällt oder gefallen hat, ist, das wird zumindest immer wieder erwähnt, die Sprache oder der Ton oder das Spielen mit Sprache oder eine Art von feiner und genauer Beobachtung, inhaltlich als auch eben wieder in der Sprache. Das ist auf jeden Fall was, was mich total freut, weil ich das, glaube ich, selber sehr, weil mir das sehr wichtig ist. Mhm. Genau, deswegen ist das schön, als Rückmeldung und Lob zu bekommen, dass das anscheinend funktioniert hat, auch Leute damit zu berühren oder irgendwas mit ihnen zu machen.
Okay, ja, gute Antwort. Okay. Du warst jetzt schon viel unterwegs auf Lesereise. Und wie war das für dich, auf die Menschen zu treffen, die jetzt vielleicht dein Buch gelesen haben oder dein Buch hören und ja, zu sehen, wie die auf deine Texte reagieren?
Sehr aufregend vor allem. Ich war furchtbar aufgeregt vor den allerersten Lesungen. Und insgesamt würde ich aber sagen, es ist sehr schön. Es ist wunderschön. Ich wusste gar nicht vorher, ich hatte keine Ahnung, wie schön das ist, wenn man LeserInnen begegnet. Oder also einfach, meine sozusagen hauptsächliche LeserInnenschaft ist ja noch ziemlich jung. Wenn ich Lesungen mache, dann ist das meistens mit 6., 7. oder manchmal 8. Klassen. Das heißt, die sind irgendwie zwischen 11 und 14 Jahre alt. Und ich habe, glaube ich, festgestellt, dass ich diese jungen Menschen meistens richtig, richtig cool finde. Und es macht einfach super Spaß. Es ist krass anstrengend und herausfordernd, aber es macht vor allem super Spaß. Und es ist so schön, wenn der Text irgendwie in diese Begegnung mit reinkommt, mit diesen tollen Menschen.
Ist es da auch schon mal vorgekommen, dass du irgendwie Kritik bekommen hast vor Ort?
Ja, ich glaube, generell bin ich ganz schön mit Lob, gepuffert worden, überschüttet worden, ja. Also ich musste mich nicht mit viel Kritik beschäftigen, was auch mega krass ist. Aber es passiert natürlich, also um jetzt nochmal zu diesen Lesungen zurückzukommen. Es passiert natürlich, dass da Kinder gelangweilt sind und das auch zeigen, weil Kinder zeigen das direkt. Ja. die zeigen einfach sofort, wenn sie irgendwas nicht interessiert oder wenn sie was peinlich finden oder was auch immer. Genau, also das kriegt man quasi sofort rückgemeldet.
Vielleicht ist das dann die stille Kritik.
Ja, ich habe gerade überlegt, ob das schon mal quasi explizit ausgesprochen wurde als Kritik bei so Lesungen. Ich glaube, es gab einmal einen Moment, da hat eine Schülerin gefragt, nachdem ich eine Stelle vorgelesen hatte, ob es denn in dem Buch die ganze Zeit nur inneren Monolog gäbe, weil sie würde selber ja eigentlich lieber Dialoge lesen. Und dann musste ich kurz ein bisschen schlucken und sagen, ja, also ehrlich gesagt gibt's fast keine Dialoge. Es gibt schon ein paar, aber die sind sehr wenig. also das war vielleicht ein bisschen Kritik, aber eine, die ich super legitim finde und mich sogar eher darüber freue, wenn Menschen in so einem jungen Alter explizit ausdrücken können, was ihnen an etwas gefällt und warum und was nicht. Und genau, ich glaube, ich bin auch voll okay damit, wenn nicht alle dieses Buch mit den vielen langen inneren Monologen mögen. Das müssen sie gar nicht.
Jetzt im September kommt dein zweites Buch,
Ja.
Raus. Und zwar mit dem wunderschönen Namen, wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft. kannst du schon etwas über das Buch erzählen?
Ich freue mich sehr auf dieses Buch. Das kann ich auf jeden Fall ganz klar sagen. Generell, bin ich ehrlich, fällt es mir super schwer, so Sachen zu pitchen oder so schick und kurz und knapp und besonders zusammenzufassen, worum es geht, finde ich echt schwer. Wahrscheinlich schreibe ich deswegen auch, weil dann darf man sich ja,
ist ja auch ein langer,
ausführlich.
Ja? Ist ja auch ein langer Titel, da bekommt man schon mal einen ganz guten...
Reicht dir das nicht als Erklärung? Nein, ich versuche es trotzdem sehr gerne. Ich will das ja auch können.
Ja.
Also, wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft, ist eine Geschichte von zwei besten Freundinnen, die im gleichen Haus wohnen und die sich zusammen vornehmen, die schwören, dass sie gemeinsam ein paar Bammel überwinden wollen. Das heißt auch, und das steckt ja auch schon im Titel, es geht auch um Ängste in diesem Buch und in der Geschichte. Und was sie mit einem machen, wie die einem im Weg rumstehen oder auch nicht, wie man die vielleicht aus dem Weg räumen kann oder über was für Schwierigkeiten man stolpert, wenn man versucht, die aus dem Weg zu räumen. Genau, das, darum geht es vor allem. Und dann passieren noch ganz viele Dinge nebenbei, wie eben so im wirklichen Leben auch.
Mhm. Und das Buch ist ja dein erstes Kinderbuch. Wie kam es dazu, dass du ein Kinderbuch schreiben wolltest? War das von Anfang an klar oder war das so ein natürlicher Prozess?
Also es gab auf jeden Fall nicht irgendeine ursprüngliche Entscheidung, jetzt möchte ich ein Kinderbuch schreiben. Ich glaube, das liegt auch daran, dass mir diese Einteilung, diese strenge Einteilung gar nicht so wichtig ist. Mhm. Also ja, das Buch ist jetzt ein Kinderbuch, einfach weil die Figur, die erzählt, etwas jünger ist als die Figur, die erzählt in den Stolpertagen. Genau, das ist mir, ich glaube, ich hänge da gar nicht so doll dran an diesen strengen Einteilungen. Was aber auf jeden Fall relativ früh irgendwie feststand, war, dass die Stimme, die da erzählt, genau, weil es mit der eben anfing, dass die ein bisschen jünger ist. Und ja, das ist quasi einfach so passiert. Ich habe mich, glaube ich, aber auch darüber gefreut, weil ich einfach, das habe ich vielleicht auch schon gesagt, aber ich finde junge Leute einfach cool. Und deswegen schreibe ich, glaube ich, auch sehr gerne aus deren Perspektive.
Aber glaubst du, das sind auch so, also ich meine, Ängste ist ja auch ein Thema, was einen beschäftigt in jedem Alter eigentlich. Glaubst du entsprechend, also, dass es auch für Jugendliche oder vielleicht sogar Erwachsene genauso interessant sein könnte?
Auf jeden Fall. Also ich glaube, man muss sich als ausgewachsene Person vielleicht ein bisschen mehr darauf einlassen, auch mal was zu lesen, was aus einer Perspektive erzählt, die nicht ganz der eigenen entspricht. Aber ich glaube, das kann eigentlich immer nur sehr bereichert sein, wenn man sich auch andere Perspektiven anschaut oder liest in dem Fall. Ja, deswegen sehr gerne auch ältere Leute.
Ich finde auch interessant, dass du ausgewachsen statt erwachsen sagst. Das trifft ja auch schon so ein bisschen, dass man vielleicht körperlich ausgewachsen ist, aber vielleicht noch sich weiter als Person entwickelt.
Ja, du hast es ja selber schon gesagt. Also Angst oder bei mir sind es die Bammel, ist ja ein ultimativ menschliches Thema, das man, glaube ich, wahrscheinlich das ganze Leben lang irgendwie mit sich rumträgt.
Wäre schön, wenn nicht, aber gehört natürlich dazu. Und glaubst du, du hast jetzt schon über verschiedene Kinder- und Jugendbücher oder AutorInnen gesprochen aus deiner Kindheit und Jugend. Haben diese Bücher vielleicht auch dieses Buch oder dein eigenes Kinder- und Jugendbuchschreiben beeinflusst?
Ich glaube, ich bin von allem, was ich jemals gelesen habe, irgendwie beeinflusst worden. und allem, was ich sonst noch so erlebt habe. Ich glaube, so ganz... Also es gibt, glaube ich, nicht irgendwie ein Buch oder ein Werk oder eine Autorin, die mich besonders beeinflusst hat. Ich glaube, dass ich wahrscheinlich schon, dass es Parallelen oder Ähnlichkeiten gibt zu anderen ich sag mal, aktuellen Kinder- und JugendbuchautorInnen, die realistisch erzählte Texte schreiben. Und ich lese auf jeden Fall auch sehr viel und ich glaube, dass das auch immer ein bisschen mitmischt. Ich glaube, ganz konkret benennen kann ich das nicht, aber ja, ich glaube, alles beeinflusst das eigene Schreiben irgendwie immer. Mhm.
Und hast du vor, beim realistisch Erzählten zu bleiben oder könntest du dir auch vorstellen, irgendwann mal Fantasy oder irgendwas in die Richtung zu schreiben?
Mit Fantasy würde ich natürlich bei manchen von meinem aktuellen LeserInnenpublikum noch ein bisschen besser ankommen. Bisher hat mich das noch nicht so interessiert, wenn ich ehrlich bin. Ich habe das Gefühl, in diesem echten Leben, von dem man dann realistisch versucht zu erzählen, passieren schon so viele Dinge, die auch absurd sind und auch fantastisch und auch schrecklich, dass mir das, glaube ich, erstmal als Kontingent an Dingen, über die man so erzählen kann, eine Weile ausreicht.
Niemals auserzählt. Und hast du generell noch Ideen, Buchideen, die du irgendwann mal schreiben möchtest?
Ich habe auf jeden Fall viele angefangene Textschnipsel in verschiedenen Längen und in verschiedenen Ordnern auf meinem Laptop. Und ich weiß nicht so richtig, ob ich davon einfach mir mal eins raussuche und daran weitermache. Oder ob ich doch lieber aus dem Nichts und einfach was Neues schreiben will. Mhm. Also es gibt jetzt gerade noch kein konkretes Projekt, an dem ich schon sitze. Es gibt aber immer viele Ideen und Dinge, die mich interessieren oder die ich spannend finde. Und eben ganz viele Textschnipsel.
Hast du noch eine abschließende Buchempfehlung für unsere ZuhörerInnen?
Eine?
Eine.
Gemein. Ich muss mich jetzt also entscheiden und ich springe einfach mal weg von der sogenannten Kinder- und Jugendliteratur und empfehle ein Gedichtband von Sirka Elspers, Ich föhne mir meine Wimpern.
Das klingt sehr spannend. Und ich füge noch gratis hinzu, wie man einen Bammel auf Hosentaschengröße schrumpft. Vielen Dank für das Interview.
Sehr gerne.
Das war's auch schon mit dieser Folge Kapitel 0. Vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe sehr, dir hat diese Folge gut gefallen. Und sollte das der Fall sein, schalt doch auch wieder gerne in der nächsten Woche zur nächsten Episode ein und hinterlasse eine positive Bewertung oder einen Kommentar. Das war's von mir. Hab noch einen traumhaften Tag und ich sage Tschüss.